Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge aus dem echt verregnerischen Mallorca. Ich bleib dabei, Lennart, du hast immer noch die bessere Karte gezogen.
Definitiv. Erste Folge aus dem neuen Science-Office übrigens für mich. Hier scheint die Sonne jetzt nicht, aber ich glaube, ab morgen scheint die Sonne auch wieder in Köln. Und die Woche wird auch extrem gut, schön sonnig. Ich glaube, besser als auf Mallorca wieder. Hier brennt auf jeden Fall jetzt schon mal die Rocket im neuen Office. Lässt sich aushalten.
Übrigens hat den Stromsparmodus, Lennart, ne? Unten den Knopf zwischendurch, aber dann...
Ja, der geht gar nicht in den Stromsparmodus, weil hier relativ viel Kaffee gezogen wird.
Ja, habe ich auch gedacht, als wir die Rocket angeschafft hatten, habe ich auch gedacht, ja, irgendwie auch deutlich, ganz ehrlich, deutlich produktiver auch über den Tag hinweg. Man ist dann doch auch zu schnell, zu nah am guten Kaffee dran. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, funktioniert auch schon gut, das Koffein. Das ist schon gar nicht mal so schlecht.
Ja. Wir steigen direkt ein mit der Jobausschreibung Nummer 2 innerhalb von 3 Wochen. Ich sag mal du, weil du bist viel mehr im Coaching. Du bist überrannt worden von neuen Coaching-Anfragen und deshalb brauchst du Support. Möchtest du sagen, wen du suchst?
Genau, wir brauchen Support an der Coaching-Front, denn wir suchen Trainer, Trainerinnen, erfahren im Radsport gerne oder auch gerne bereit, sich da hineinzuarbeiten, sportphysiologisch, leistungsphysiologisch, theoretisch gut aufgestellt, also kennt Trainingsinhalte, Trainingskonzepte, Trainingsformen, ihr kennt unseren Nerd-Kram. Auf der Basis möchten wir aufbauen. So, ist mal Hard Facts hier. Und wir suchen gerne eine Trainerstelle auf mindestens 20 Stunden, eher 28, sogar gerne sogar 40 Stunden, wer möchte, denn wir möchten das Coaching weiter vorantreiben, ausbauen und suchen wirklich nach Trainer und Trainerinnen, die sich vorstellen können, gerne im Kölner Umland, in den neuen Büroräumlichkeiten, die Lennart angesprochen hatte, dass wir sie vollends ausnutzen, uns ransetzen an Trainingskonzepte, gemeinsame Inhalte erarbeiten und Athleten trainieren. Denn ich glaube, wir haben da coole Sachen, die wir an die Athleten raustragen können und sind bereit, da weiter mehr Ressourcen aufzufahren.
So, und ich hau jetzt nochmal einen hinterher. Wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, Projektmanagement, eher so ein bisschen im Bereich Marketing, dann mache ich das mal. Wir haben schon einige Anfragen bekommen. Ich sag mal, damit wir das Projekt da auch jetzt voll angehen können, ist jetzt mal der Last Call bei der Folge. Also wenn ihr Bock habt, in dem Bereich was zu machen, Projektmanagement, ein bisschen in Richtung Marketing, mit Marken zusammenarbeiten, die dann mit unserem Content in Verbindung bringen, dann meldet euch bitte jetzt. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch hervorragend auf diese Rolle passen würde, auch da bevorzugt im Raum Köln, dann sagt denen gerne jetzt Bescheid, dann können wir da einen Haken dran machen und einfach mal in die harte Sichtungsphase gehen. Freut uns natürlich, dass wir jetzt solche Stellen auch ausschreiben können. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Podcast, oder? Werbung Ende, sagt man in professionellen Podcasts.
Genau, Werbung Ende. Und ich denke, wir haben heute einiges auf der Agenda. Denn das Science-Trainingslager ist zu Ende. Das war eine coole Story, da waren coole Erfahrungen. Wir wollen heute auch über Themen sprechen, wie man Coaching vielleicht auch, ich sage jetzt mal breit gegriffen, neu überdenken kann. So, was gibt es eigentlich für Coaching-Inhalte, Trainingsplanungsinhalte? Wieso machen Profis, Teams es so, wie sie es machen? Und was gibt es vielleicht noch für Potenziale? Dann ist ein bisschen was in der Radsportwelt passiert.
Ich möchte noch was zu dem Hauptthema sagen. Ich finde, das ist eigentlich sowieso ein extrem spannendes Thema. Und wir sind gerade eben so ein bisschen durch Zufall draufgekommen. Aber warum ist das so, wie es ist? Und warum ist es nicht so wie im Fußball? Das ist... Im Fußball sozialisiert man die Leute dahin, man zieht dahin, wo der Verein ist. Im Radsport ist das ganz anders. Was für Potenziale kann man durch Vorortarbeit, auch mit durch Nachwuchsleistungszentren etc. Freischalten? Also das ist was ich schon immer irgendwie mega spannend finde. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute darüber quatschen können.
Ja, absolut. Also das hört ja irgendwie so ein bisschen im Nachwuchssport, beim Radsport auf. Das hast du ja in den ersten Jahren hast du das nämlich.
Also das Lautern Sportgymnasium da gibt das.
Genau, oder hast du das Pierre de Gourbantin in
Erfurt.
In Erfurt. Dann hast du die Internat in Cottbus und so weiter, wo wir immer früher auch zu den Rennen hin mussten auf der Bahn oder halt NRW, fährst du halt zur Radrennbahn, machst dann entweder Bahntraining oder auf der Straße, dann machst du das alles und irgendwann hört das so ein bisschen auf. Ja. Das ist relativ interessant. Man sagt an einem gewissen Punkt, so ab U23, mach dein Training. Wir beobachten das anhand der Datenlage.
Du machst das jetzt im Homeoffice.
Du machst das, echt so.
Das Homeoffice-Modell ist schon viel früher gefahren worden, noch vor Covid. Da war alles auf einmal remote.
Ja, ich sag mal so, hier so ein bisschen Stromberg-Vibes hier. Wir haben jetzt mal 14 Tage Büro gehabt, im Büroarbeit.
Mit dem Hauptstromberg auch auf Mallorca.
Echt so. Und dann bin ich mal mit Chef hier auf Mallorca mal geguckt, was die Athleten wirklich machen. Und das hat einiges an Fragezeichen aufgeworfen und einiges an Ausrufezeichen danach gegeben. Da können wir gleich mal drüber sprechen.
So.
Und ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, die wird relativ witzig.
Ja, die hast du mir schon mehrfach angekündigt. Die ist nicht witzig. Fangen wir mal an mit dem, was passiert ist. Strade Bianche. War langweilig, ne?
Ja.
Habe ich doch gesagt. Ich dachte kurz zwischendurch.
Hast du gesagt?
Ich dachte kurz zwischendurch. Ja klar, habe ich das wieder gejinxt, mir hier so eine Aussage aus der Nase ziehen lassen, die dann völlig falsch ist, als er da kopfüber in die Büsche geflogen ist. Wo ich auch sage, hat er das Science-Video zum Abfahren nicht gesehen? Und wie, also das ist ein 6-Sekunden-Clip, den du dir nehmen kannst, also sagen wir jetzt 15 Sekunden, weil du das einmal von vorne, einmal von hinten siehst, wo du sehen kannst, was, wie man eine Kurve fährt und wie nicht. Und Pogacar ist ja wirklich auch ein guter Abfahrer, aber macht halt in dem Fall einen entscheidenden Fehler und schätzt die Kurve halt falsch ein. Die macht viel mehr zu, als er das denkt. Er fährt die Kurve in der Mitte an. Du siehst Pidcock schon hinten nach ganz rechts außen gehen. Der denkt sich wahrscheinlich schon in dem Moment so, na, mal gucken, ob der Brody um die Kurve kommt. Ich glaube es nicht. Zieht dann halt voll da rein. Und in dem Moment, wo Pidcock halt gefühlt in der Kurve, also nicht auf dem Gas steht im Sinne von treten, aber wo der einfach sogar noch gefühlt schneller wird, weil ihn die Hangabtriebskraft ja auch schiebt, da fliegt bei der bei niedriger Geschwindigkeit Pidcock rechts, Pogacar rechts neben ihm einfach voll aus der Kurve, weil er einfach den Scheitelpunkt verpasst hat und die Fliehkräfte dann einfach da rausschicken und er hält halt gegen. Er denkt sich so, ja komm, ich gebe den Druck weiter drauf, mal gucken, ob es gut geht und dann ist er halt weg. Und das finde ich einfach so witzig, dass man das in einem Video echt gut beschreiben kann. Außen anfahren, Scheitelpunkt treffen, Pidcock sieht wieder mega geil aus, wie er um die Kurve fährt. Pogacar fliegt halt kopfüber in so einen Dornbusch und dann siehst du nur Pidcock auch wieder so in den Kopf schütteln und sich denkst so, Mensch,
ja,
meine Güte.
Da siehst du Pidcock in den Kopf schütteln, vor allem halt auch mit Strade. Ich habe es ja letztes Jahr, habe ich doch erzählt, dann war ich auch bei der Tour, erste Ausfahrt, die ich gemacht habe in der Toskana, direkt gelegt, weil dieser Streidestaub, den du noch auf den Reifen hast, wenn er so ein bisschen was aufwirbelt auf den Straßen, der ist nochmal anders rutschig. Also das ist so ein bisschen wie Mallorca im Frühjahr. Gut, in dem Fall war einfach die Zentripetalkraft gegen des Reibungswiderstands Reifen, Asphalt größer.
Pidcock knallt halt da auch schon richtig geil rum. Ne? Ja, also das ist so glatt, kann es da nicht gewesen. Aber es kann vielleicht eine kleine Rolle gespielt haben, aber es war halt echt so, da war Physik halt am Werk, ne?
Ja, voll. Also sah man schon, dass das eher on the edge die Kurve gefahren wurde. Dann halt auch nicht mal richtig.
Ey, hat er gewartet oder hat er nicht gewartet? Also hat er initial gewartet?
Er sagt, er hat gewartet.
Ja, aber hat er initial
sagt,
gewartet?
Er sagt,
oder
er hätte
er,
gewartet.
Oder hat er so ein bisschen am Anfang erstmal, ich fahre jetzt mal ein bisschen über der Schwelle weiter und dann gucke ich, wenn der auf dem Rad sitzt, wie schnell holt er auf und wenn der eh schnell aufholt, dann tue ich so, ich habe gewartet. Also er wartet schon dann irgendwann so bewusst, aber ich weiß nicht, ob er so die ersten Sekunden schon...
Man lässt sich da auch so ein bisschen noch Spielraum offen, ob man dann doch eine
Genau, ich würde da schon so mit dem Dimmer.
Ja, genau, also der Dimmer, aber auch so im Nachhinein könnte ich noch die Gentleman-Karte ziehen. Noch
genau,
ist jetzt noch nicht abgefahren.
Doch,
aber so direkt mache ich es nicht.
Genau, erstmal ein bisschen. Oh, Kacke, der holt mich eh ein. Ja, dann sage ich so, oh, klar, habe ich gewartet auf den.
Ja. Und du kannst die Sache auch ein bisschen hinauszögern, ne? Dass du sagst, okay, ich mache es so ein bisschen härter als notwendig auch. So, vielleicht gibt das irgendwie
hilft das
mir einen Vorteil. Ja, wir können mal vorspulen, hat da nicht geholfen.
Ey, der arme Ben Swift, der wird halt auch nur abgestellt, so richtig räudig, weil Pogacar halt den nächsten Sektor dann da Anschlag hochfährt.
Ach so, ja, stimmt.
Und du siehst richtig, wie der krachen geht und er sich denkt so, scheiße, Alter, ich hätte wahrscheinlich jetzt noch vielleicht einen Sektor oder noch einen weiter überlebt, bis die mich abgestellt hätten und dann hätte er es vielleicht auch ins Ziel geschafft, in der besseren Position als da, weil jetzt wird er, glaube ich, 13. Ja. Und das ist halt so wirklich so ein, der hat halt versucht, so lang wie möglich mitgenommen zu werden, um es dann noch vor dem Best of the Rest ins Ziel zu schaffen.
Ja, ja.
Und ja, dann bügelt er da an ihm vorbei und du siehst richtig, wie der Ofen einfach sofort ausgeht.
Ja, so ein bisschen dran geblieben so und dann, okay, das war's.
No chance.
Connor Swift auf jeden Fall.
Connor Swift.
Und dann, das war ja nicht mehr eine Attacke. Das ist einfach nur so ein Hammer und dann konnte man relativ rasch ja sehen, dass Pidcock keine Chance hat, an Pogacar nur ansatzweise dran zu bleiben. Und ich frage davor,
gesagt,
so
keine
hat...
Keine Attacke?
Naja, also im Sinne von dran vorbeigefahren attackiert. Es ist, natürlich war es eine Attacke, aber
halt
ich meine,
einfach
von vorne halt kaputt gefahren.
Du siehst einfach, Pidcock steht ja auch auf und da ist halt auch richtig, da ist ja auch richtig Zug hinter. Und
hattest du gesehen bei Velon die Daten?
Ja, ich hatte es gesehen. Oh, irgendwie. Aber ich, das war auch geil. Die WLAN-Daten, das war jetzt nicht so krass, waren irgendwie 600 irgendwas, ja. 610 oder was auch immer für eine Minute 10, wo ich mir dachte, ja, und dann drunter alle schon wieder so diese ganzen Internet-Trolle so, oh, 7, irgendwas, 9, irgendwas. Und ich dachte mir so, ja, das Beeindruckende ist halt irgendwie das Vorher, Nachher. Aber diese eine Zahl auf eine Minute ist ja faktisch nichts, überhaupt nichts out of this world.
Ja, ja. Und das ist diese Zahl, ich bin ganz ehrlich, habe ich auch schon getreten. Ja,
natürlich.
Aber halt nicht mit der Vorbelastung.
Die haben halt viele getreten auch, schon also, mal, genau, aber nicht da. Und die fahren halt nicht dann wie der halt weiter mit 380 oder 400.
Ich sah auch ein bisschen anders aus als er, bin ich ganz ehrlich.
Genau, das fährst du auch eigentlich nicht so ganz ihm sitzen, so wie der.
Also, ja, das ist nochmal ein bisschen, ja, das stimmt, das ist ein bisschen bitter. Das sind
auch schon alles
so
gemacht, aber da bin ich halt abgestiegen vom Fahrrad irgendwann. Und bin ich nach Siena gefahren.
Schön, ja, okay, also, weiß nicht, was soll man weiter zu sagen? Dann, wie ich schon sagte, ist langweilig.
Lame, boring.
Boring Strade. Pogacar zieht das Ding halt von vorne durch. Ist relativ schnell klar, okay, der fährt das nach Hause.
Brauchst auch nicht mehr viel für sagen, glaube ich, zu der Geschichte.
Ach, ich weiß es nicht.
Frauenrennen war aber auch, war auch interessant, weil ich mir einfach dachte, dieses Szenario am Ende, wenn also als Demi Vollering und Anna van der Breggen da zu zweit fahren, ist halt so witzig, weil das ist hier ihre sportliche Leiterin gewesen die letzten 2-3 Jahre. Mhm. Und dann dachte ich mir halt, wenn die früher so Ansagen im Bus gemacht hat als sportliche Leiterin, die Anna van der Breggen, und dann gibt es ja so einen 6-7 Frauenkader bei dem Rennen, hat die sich wahrscheinlich schon gedacht, oh Leute, also 90% von euch habe ich auch noch im Sack hier. Nach der ersten Etappe, die ist nicht gut gelaufen, auf der zweiten Etappe so, aber weißt du was, komm, gib mir dein Rad, gib mir dein Trikot, ich mache das selbst. Also das ist halt eine der wenigen Situationen, wo es halt diese Person hätte wirklich tun können. Die gesagt hat so, weißt du was, also ich komme da auf jeden Fall über den Berg mit drüber.
Ja, ja, ja.
Aber ich muss leider jetzt in das Auto steigen und hoffen, dass die andere es irgendwie packt.
Ja, verstehe, was du meinst. Das ist richtig witzig eigentlich. Ja.
Das ist ein absurder Gedanke, oder?
Ja, das ist ein richtig absurder Gedanke. So dieses, wenn die Fahrerinnen auch wissen, wenn sie sich erklären wollen. Genau. wem willst du da was sagen? Ja, also es war brutal hart. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie hart das war. Ja, doch,
ich wäre halt 5 Minuten vor dir angekommen. Und die hat ja auch jetzt einfach faktisch alle ihre ehemaligen Schützlinge abgehängt in dem Rennen. Sie ist als erste des Team SD Works Pro Time ins Ziel gekommen und mit Abstand.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach, ich finde es sehr witzig. Das ist nämlich so ein bisschen, weil in dem Team ist ja auch die ehemalige Physio, Herike Scheuers, die Gravel-Fahrerin, die jetzt aber auch Straßenfahrerin ist. Also du hast eine ehemalige sportliche Leiterin, die jetzt wieder auf dem Fahrrad sitzt und einen ehemaligen Swanny, der jetzt auf dem Rad für das Team fährt. Und du denkst dir halt irgendwann auch, ja, der ist ja noch der Mechaniker oder was?
Ja, die
der Typ aus dem Management, der fährt jetzt auch für uns.
Man könnte noch sagen, die ehemalige Crit-Fahrerin Skylar Schneider ist auch wieder mit dabei.
Ja, genau.
So das Jahr der Comebacks.
Witziges,
Blanca war es. Ist sie nicht früher den Bus gefahren?
Bus. Genau. Also da ist es wirklich so, die tauschen einfach mal so ein bisschen die Rollen durch. Finde ich gut. Ja, die haben jede Position, so ein bisschen wie Rick needs a Job. Machen die halt auch. Die gucken sich verschiedene Jobs in dem Team mal an.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch so modern und Unternehmen, dass du erstmal, wenn du reinkommst, bevor du halt irgendwie HR machst, dann genau, gehst du einmal jede Abteilung durch. Du musst auch einmal die Busfahrerin machen und dann darfst du das nächste Jahr fahren.
Tadej Pogacar fährt bei UAE jetzt erstmal eine Grand Tour lang den Bus. Mit Giro darf er nicht fahren und das ist der Busfahrer. Okay, wir kommen vom Plot Thema Twist. Ab.
Plot Twist, er fährt mit dem Fahrrad schneller auf jeden Fall. Also,
ich habe noch was zu Pogacars Sturz. Jetzt kommt schon so ein bisschen aus UAE-Management, diese Idee mit dem Paris-Roubaix, lassen wir das lieber.
Stimmt.
Würdest du den fahren lassen bei Paris-Roubaix? Aus UAE-Sicht?
Habe ich Adam Blythe gehört, der sagte, ich weiß gar nicht wer, kannst du eigentlich nicht bringen, oder einen Kommentar, kannst du eigentlich bringen, einen Fahrer in seiner Prime so eventuell ein Risiko aussetzen, wenn man jetzt schon sagen könnte, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewinnt er noch eine Tour, wenn das immer das obere Ziel ist.
Aber wenn er Bock hat, irgendwie Roubaix zu gewinnen?
Ja, ganz ehrlich, ich würde an der Stelle, sag ich Trainer, sportlicher Leiter, sonst was, wenn Pogacar mir sagt, ich habe Bock, das, sagst du was dagegen? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ich finde, das ist halt so ein Freigeist, den musst du halt auch irgendwie seine Freiräume lassen, ne? Also wenn der
kannst ihn beraten.
Genau. Ja, ich finde den einfach cool. Einfach auch so, wie er sagt, wenn er nach seinem Sturz sagt, ja, I'm a lucky guy. Ja, aber ich glaube, boah, mega schwierig. Oder, also als Team würde ich halt auch sagen, boah, gar keinen Bock, dass er sich verletzt. Auf der anderen Seite kannst du halt auch sagen, ja gut, wenn wir den halt nicht hinschicken, schicken wir halt irgendwie, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, dann schicken wir halt einen der anderen Irren dahin.
Ja, das stimmt schon. Zurzeit läuft es wieder sehr gut.
Brutale Überleitung zu seinem Hauptkonkurrenten Jonas Vingegaard.
Oh, schön, schön.
Der von einem seiner Teamkollegen geschlagen wird bei Paris-Nizza.
Ja.
Was?
Ja. Und
nehmen wir da raus? Also was nehmen wir da mit?
Oh, es ist wieder schwierig. Ich habe geguckt, aber ich habe nicht so wirklich Daten gefunden. So, Lenny Martinez habe ich jetzt nochmal geguckt, hier der Anstieg gestern, wo er gewonnen hatte. Die Etappe gewinnt. Die letzten 5 Minuten VRM wieder gottlos, also 2200 VRM, so sah es auch aus. Das können wir halt sagen, also die Geschwindigkeit ist schon wirklich wild an so einem Anstieg, der gefahren ist. 11% Anstieg, fährt ein 20er Schnitt da hoch, war halt so ein schöner VRM-Anstieg. Das kann man sagen, aber gut, mehr kannst du jetzt auch nicht dazu sagen, aber so wie er halt kontrolliert die anderen hat von vorne, für so einen kurzen Anstieg zumindest, in Zaum halten können, kann man jetzt schwer was zu sagen zur Performance von Vingegaard an dem Tag davor, als er dann die Attacke gesetzt hat, außer dass die halt einfach nicht reichte. Und
er hat ja gesagt, ja. War ein bisschen kalt, war natürlich auch schon, das ganze Paris-Nizza, diese Fahrt zur Sonne, immer wieder,
schrecklich.
Die ersten 4-5 Tage werden die Fahrer nur gepeinigt.
Ja.
Mit irgendwelchen Hagel und Schnee und was auch immer. Kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es nicht komplett repräsentativ ist, da die Leistung, und eventuell hat er mehr Probleme mit Kälte als andere. Aber insgesamt sah er nicht so gut aus die Woche bis jetzt. Ja. Und jetzt ist er ausgestiegen, nachdem er gestern auch gestürzt ist und wegen der Sturzverletzung jetzt raus ist. Hat mich noch nicht voll überzeugt, muss ich sagen.
Nee, klar, auf jeden Fall. Also das ist ich finde es schwer, jetzt Einschätzungen zu geben für den Sommer. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen früh, das wäre auch Quatsch. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wer jetzt da schon zum ersten Mal halt auch zeigt, okay, ich habe so ein bisschen Schub dieses Jahr, so, oder anders, wer Schub dieses Jahr hat, ist meistens da auch ganz gut unterwegs. Du hast recht, die Bedingungen sind auch nicht ganz leicht. Das ist nicht das gleiche wie eine Tour de France, auch keine 3-Wochen-Fahrt, vor allem nicht bei sommerlichen Bedingungen. Allerdings sieht das jetzt gerade nicht geil aus um ihn so, während gleichzeitig ein Pogacar gerade durchdreht. Also,
genau, du hast halt immer das Gefühl, so ein Pogacar, den schmeißt du irgendwo hin und der dreht halt immer völlig durch. Wogegen ein Vingegaard, gut, der ist meistens auch sehr konkurrenzfähig, aber eventuell im Vergleich zu Pogi so ein bisschen eher der Typ, der ein größeres Delta hat zwischen Peakform und Basisform. Wogegen Pogacar fährt das ganze Jahr über halt Motorrad. Ohne dass ich jetzt sage, dass der Motor drin hat.
Nee, aber das hast du schon gesagt. Oh, UAE-Tour, ja, da fahre ich von vorne, ich muss trainieren. Das wird zu wenig hier gerade.
Das war auch wirklich, da haben wir ja keine Podcasts aufgenommen, aber diese eine Attacke auf der einen Etappe, wo er so aus Spaß losfährt, so halb oder auch nicht. Und dann sich denkt, ja, dann fahren wir jetzt auch mit 5 Mann hier. Und die anderen 4 in der Gruppe denken sich wahrscheinlich so, oh Mensch, jetzt Kinder, wir wollen den Spaß nur mitmachen. Jetzt hocken wir hier in der Wüste mit 4 Leuten.
Joito, so ein Brett dafür, wenn du nicht Bergfahrer bist, so, du kannst einfach chillen. So, und dann am Ende gibt es einen Sprint. So, wenn du halt gar keine Aufgaben hast, kannst du einfach ein bisschen reinrollen. So ein bisschen Trainingslager in warmen Bedingungen. Und dann, wird das so unangenehm. Auch so ein paar Leute jetzt auf diesem Radweg da in der Wüste auch gar nicht damit gerechnet hatten. Ich weiß nicht, wer sich noch so ewig hat am Auto hochziehen lassen, das wäre auch ein bisschen witzig.
Ah ja, stimmt. Also mit der Ultra-Sticky-Bottle.
Die war richtig klebrig. Aber auch die anderen Leute sind auch wahrscheinlich so, hä, was soll das jetzt? Warum fahren wir jetzt so schnell?
Wofür? Aber auch dann auch da, warum willst du dich unbedingt da hochziehen lassen in der UAE-Tour?
Ja.
Also, okay, du fliegst ja wahrscheinlich nicht aus dem Zeitlimit und selbst wenn.
Ja. Dann, das Einzige, was passiert ist, ist am Ende so viele negative Schlagzeilen, dass du es gemacht hast.
Ja, genau. Das ist nichts zu gewinnen an der Stelle.
Ja, das stimmt. Okay, also Jonas, bisschen Fragezeichen draufgesetzt gerade aktuell.
Joao Almeida Ausrufezeichen dafür.
Genau, wollte gerade sagen, im Gegenteil, dafür Joao Almeida wieder gezeigt, gerade was der Junge so drauf hat. Das war auch stark. Bitte.
Team-Time-Trial-Format.
Oh ja.
Finde ich mega geil mittlerweile, weil es als Teamzeitfahren startet und als Einzelzeitfahren aufhört. Weil bei jedem wird die Zeit genommen, also für die Erklärung, früher Teamzeitfahren, fahren 8 Leute los und nach dem 4. oder 5. wird die Zeit genommen und da musstest du halt so ein bisschen zusammenbleiben als Kollektiv. Und jetzt ist es so, du kannst mit 8 Leuten starten und jeder kriegt seine eigene Zeit. Das heißt, wenn du den Leader, wie es jetzt bei Paris-Nizza war, in den letzten kurzen Anstieg reinbringst, dann kann halt ein Bergfahrer da einfach all-out hochspacken und muss halt nicht auf irgendwie, sag ich mal, einen Filippo Ganna oder einen Josh Tarling warten, wenn sie jetzt am Start stehen würden. Und das ist halt irgendwie, es fehlt natürlich das Element, dass man muss auch so ein bisschen an andere denken und wie gut sind die anderen drauf und was sind die Stärken und Schwächen. Aber auf der anderen Seite so, für GC finde ich es eigentlich ganz cool, weil du ganz viele taktische Szenarien aufmachen kannst.
Ja, es geht ja darum, in welchem Format findet es statt. Also nehmen wir mal eine Tour de France, finde ich gar nicht so uncool. Gibt es einfach ganz andere Herangehensweisen. Und dann ist wieder interessant, wie ist die Topografie und zu welchem Zeitpunkt dieses TTT, weil das entscheidet vielleicht, ob du beispielsweise, stell dir mal vor, hügeliges Team-Time-Trial, vielleicht sogar zur ersten Etappe der Tour, für erste Leader-Trikot. Interessantes Format, könntest du ganz anders rangehen. Du hättest ein paar, sag mal, Klassiker-Fahrer, vielleicht ein paar Sprinter, die sagen, ey, zieht mich da voll drüber, vielleicht kriegst du am Ende noch im Finale hochgezogen. Die GC-Fahrer dürfen sie nicht komplett rausfallen lassen. Du könntest zu einer etwas späteren Etappe versuchen, da eher die GC-Fahrer rauszulocken. Das dann wirklich, wie du gerade sagtest, ne, heißt, wir machen Leadout am Anstieg. So, und dann auf Ebene, du fährst flach rein, Anstieg, dann in den Anstieg rein.
Stell dir mal vor, du hast so ein TT in der dritten Woche, ein TTT, und du hast 10 Kilometer flach und dann fährst du irgendwie Col de la Lose hoch. Und du hast dann dein Team, was halt einfach als Teamzeitfahren am Flachen, ein Pollitt scheppert da lang und dann brennt UAE einmal durch die Helfer durch. Und die knüppeln und die wechseln wahrscheinlich unten am Col de la Lose auch alle das Fahrrad auf das Bergrad, so kollektiv.
Meinst du?
Zumindest stimmt. 1, 2, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann so ein Adam Yates noch so auf dem Zeitfahrrad mit Scheibe da unten reinknüppelt und am Hinterrad hängt halt Pogacar auf dem Straßenrad.
Das wäre schon fast die Überlegung, aufgepasst, ich habe gerade schon überlegt, macht es dann Sinn, das TTT, das Team quasi zu splitten? Dass der eine, dass der wechselflüssiger läuft.
Oder du machst die ersten vier auf Zeitfahrrad, so ein Pollitt und noch so ein paar Flachlandbolzer. Und dahinter hast du viele Leute auf Straßenrädern hocken. Die wechseln auch nicht mit durch im Flachen, sondern du hast so zwei Züge.
Genau.
Eine.
Ja.
Boah, brutal.
Add ASO, machen.
ASO.
Machen. Das wäre echt gut. Und das ist, was ich meine. Wenn du das Format so aufbaust, dann hast du halt viele Möglichkeiten, wohin das rennen kann. Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, wenn du dir vorne so Strecke halt machst, gerne welliges Terrain, so wo irgendwie jeder so ein bisschen profitieren kann. Und dann zu sagen, wir machen das erste gelbe Trikot daraus.
Ja, aber weißt du noch, was auch witzig und gefährlich ist, dass du dann aufpassen musst als Pogacar, dass du nicht dein eigenes Team aus dem Zeitlimit fährst. Weißt du, wenn du dann so einen Pollitt hast, der ist Anschlag auf dem Zeitfahrrad im Flachen gefahren. Und der steigt dann da unten auf dem Zeitfahrrad den Anstieg ein.
Ich würde Folgendes machen. Also eigentlich Folgendes. Wenn du sagst, du machst es so und du willst halt auch ein bisschen mehr Dynamik da reinbringen, dann gibt es halt kein Zeitlimit an dem Tag. Dann muss es halt so sein.
Wäre doch geil, wenn da noch ein Zeitlimit drin wäre. Das macht es ja noch ein bisschen komplexer. Und das ist auch übel dann für so jemand, der dann auf dem Flachen gefahren ist, der dann mit dem Zeitfahrrad unten in den Anstieg reinrollt. Ja. Der muss sich kurz erholen und dann muss er halt entweder Rad wechseln oder auf dem Zeitfahrrad den Col de la Lose oder was auch immer hochknüppeln.
Jetzt aufgepasst, Meta-Denkweise. Jetzt auch wieder fragt, ist es in der ersten Woche, wo es noch wirklich relevant ist, oder dritte Woche, wo man dadurch bewusst auch jemanden abschießen kann, sagen, komm, ich schieße dich raus als Pogacar. Dann heißt es, okay, Tadej Pogacar, und erste Woche ist... Erste Woche so, Tadej, slowly, Nils is dropping out of the GC.
Genau. Und dann bleiben halt noch so drei Bergfahrer übrig und du musst die letzten zwei Tage mit Adam Yates, Tadej Pogacar und Joao Almeida durchbringen und dann kann Wismar mit Wout van Aert und Co. angreifen, wenn da noch so eine Crosswind-Etappe wäre. Okay, wir kommen voll vom Thema ab, aber ich glaube, mit diesem Team-Time-Trial-Format kann man echt witzige Sachen anstellen.
Ja, Christian Prudhomme, lass uns mal die Tour 27, gib uns mal ein Science ab, wir planen das für dich.
Genau. Ich habe noch bei Strada der Frauen fand ich noch krass, der Sturz von Kasia Niewiadoma, wie die danach aussah.
Ja, das sah gut. Auch Sturz,
man hat den nicht so richtig gesehen, aber sah gar nicht so krass aus, aber die sah ja echt richtig übel aus. Mhm. Und einer der schnellsten Sturz-Wiederaufsteh-Kombinationen überhaupt. Pauline Ferrand-Prévot. Die fährt als allererste um die Kurve, fliegt hin und steigt praktisch hinten in der Gruppe wieder ein.
So, aufgepasst, weil die war doch nicht mal unclipped, oder war das, ne? Hat die noch nicht einen Fuß noch drin gehabt?
Das weiß ich nicht, aber das war sehr
schnell. Ich glaube, die hat einen Fuß noch drin gehabt.
Ich schwöre, die letzte Fahrerin aus der Gruppe, die wusste überhaupt nicht, warum die da jetzt da auf einmal steht und warum, ob die nur rausgewechselt ist oder wo die herkam.
Genau, die letzte Frage, der Gruppe wusste nicht mal, dass sie gestürzt ist.
Genau, war schon krass. Und ist dann auch krass stark. Weitergefahren, ist, glaube ich, Dritte geworden. Ist die Dritte geworden oder Vierte?
Ich weiß gerade nicht.
Weiß jetzt gerade nicht. Ausblick, bevor wir in unser Hauptthema kommen. Ausblick Milan Sanremo. Ich habe ja gesagt, das ist das Rennen, was nicht langweilig wird. Willst du jetzt erst drüber reden oder erst einen Tipp abgeben?
Ich frage hier vorweg, nee, wir schmeißen das mal hier neues Setup da rein. Milan Sanremo der Frauen.
Ah, das ist tatsächlich auch, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll, dass es ein bisschen anders ist als der Männerkurs.
Was heißt ein bisschen anders? Aber trotzdem das gleiche Finish, oder nicht? Sehe ich.
Ja, klar, das gleiche Finish, aber vorher fehlen halt irgendwie auch so ein paar Anstiege. Okay.
Ja, okay, klar, aber wir haben halt trotzdem Cipressa Poggio und, ich sag mal so, das Ding ist 150 lang, das andere sind 300, aber ganz ehrlich, am Ende ist es das gleiche Rennen.
Stimmt.
Es ist genau das gleiche Rennen.
Aber der schwere halt Anstieg kürzer. Da, wie heißt der Pass? Der Tocchino-Pass oder den die da fahren?
Ja, okay, aber nee, ist nicht. Weil, also,
yes, but no.
Yes, but no. Also, eher Sprinterrennen bei den Frauen oder glaubst du, da passiert was über den Anstiegen?
Boah.
Ist schwierig.
Ja, das ist so ein bisschen natürlich die Frage, wie fährt man das? Startliste ist ja auch mal maximal noch gar nicht aktuell.
Ist Lotte Kopecky fit gerade eigentlich?
Ob die fit ist?
Ja, die ist noch nichts gefahren dieses Jahr.
Ist noch gar nichts gefahren, ja. Aber das heißt ja nichts. Also wenn du dir einen Mathieu van der Poel anguckst die letzten Jahre, dann ist er auch einfach so aufs Rad gestiegen, ist, hat mit Sanremo angefangen und ist halt Dritter geworden oder Erster, was auch immer.
Ja.
Kopecky und Wiebes, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wo du halt gucken musst, traut sich eine Wiebes zu, damit drüber zu fahren oder struggelt die? Wenn sie struggelt, switchen sie auf Kopecky, fahren sie das Rennen dann anders? Wie fahren die anderen Teams? Wie fährt eine Demi Vollering? Ich glaube, für eine Vollering ist es ähnlich wie für einen Pogacar. Wahrscheinlich ein bisschen zu leicht, um es so super schwer zu machen.
Genau, ich kann mir vorstellen, dass halt so wie man Demi Vollering kennt, halt mit der Brechstange von vorne dann irgendwie und dann aber zu merken, okay, das führt irgendwie, also was heißt zu merken, aber die haut so lange hart drauf und ich glaube, so eine Kopecky bleibt halt dran. Ja. Ich würde halt so sagen, dass eine Wiebes eventuell Probleme bekommt, dann ist halt ganz klar Kopecky und dann übersprintet Kopecky einfach Vollering.
Hast du noch so Leute wie so Voss? Marianne Voss natürlich auch prädestiniert für so ein Rennen.
Okay, gut. Dann
fällt aber auf, dass wir diese Preview-Folge viel zu früh machen. Das ist ja gar nicht am Wochenende. Das ist ja erst nächste Woche.
Das ist die Deswegen Woche danach, stimmt. Das haben wir letzte Woche schon gesagt, den Fehler.
Okay, krass. Es ist aber komisch. Egal. Irgendwie hätte ich gedacht, wir fangen mit Strade an, dann geht es mit Sanremo weiter. Aber dazwischen müssen sie ja noch Tirreno Adriatico und Paris-Nizza zu Ende bringen.
Ja.
Und dann machen wir das ausführlich doch nächste Woche, würde ich sagen. Und dann haben wir jetzt auch direkt freie Fahrt für unser Thema. Erst für deine Geschichte.
Okay, folgendes. Lennart, ich habe etwas ganz Besonderes erlebt. Und zwar, das Trainingslager war...
Das hört sich so an, als hättest du dir das aufgeschrieben. Das erste Buch von Lukas Löhr.
Ich würde es reinschreiben auf jeden Fall. Ich würde es reinschreiben. Es ist ein ganz besonderes Kapitel in meinem Leben. Eine ganz besondere Erfahrung. Und zwar, der erste Tag nach dem Trainingslager, der Sonntag. Das Trainingslager war ein bisschen durch, ich ein bisschen auch müde und so und wollte mal ein bisschen was anderes machen. Meine Freundin ist nach Mallorca angereist, wir sind jetzt eine Woche noch hier gewesen und dann am Sonntag meinte ich so, ey, wollen wir nicht mal eine Wanderroute machen, eine Wandertour? Ich habe bei Komoot da was rausgesucht, so eine vorgeschlagene Tour im Gebirge, da waren so ein paar Bilder auch und dann war so ein Typ da mit T-Shirt, Turnschuhe, kurze Hose und dann ist er da auch da irgendwie lang gelaufen, dachte mir so, geil, kannst du irgendwie schöne easy Wandertour machen. Komoot sagte, schwer, ja, keine Ahnung, ne, schwer, kenne ich vom Radfahren, das heißt nichts. Wollen wir doch mal sehen, wie schwer das ist. Und die Tour war, weiß nicht, 6 Kilometer lang, aber sollte auch schon relativ, nee, Quatsch, 10 Kilometer lang, so, sollte aber schon 5 Stunden dauern. Da dachte ich mir so, okay, ist ein Brett, so, kommt es anscheinend nicht so gut vorwärts. Und zwar ist es der Canyon, das ist so eine Schlucht, so ein Canyon, direkt neben Sacalobra. Und zwar kannst du von oben einmal, Escorsa heißt der letzte Parkplatz, läufst du runter, den kennt man auch als Fotospot und läuft dann quasi den ganzen Canyon entlang und kommt unten Sacalobra direkt neben dem Restaurant quasi raus. Und dann dachte ich mir so, geil, beim Runterlaufen, wir gehen da raus, schön am Strand entlang und dann fahren wir mit dem Bus wieder hoch zum Parkplatz, alles tutti, schöne Tour. So, dann sind wir dann oben da gewesen, da war es ein bisschen am Regnen, kurz gewartet, bis die Situation ein bisschen besser war und trockener war. Und dann gesagt, komm, wir machen jetzt einfach eine Wandertour, los geht's. Dann stückweise da runtergelatscht. Und ich sag mal, war am Anfang ein bisschen rough. Wir, auch jetzt nicht wirklich Wanderschuhe, sondern einfach nur Turnschuhe. Ich mit meinen Laufschuhen dann losgelatscht, wie man es halt als guter, erfahrener Wanderer so macht. Ja. Eine Flasche Wasser dabei und that's it. Und dann sind wir dann losgegangen und merken dann irgendwann, okay, Regen hört auf, geil, die Sonne kam raus und der Blick, Lennart, ich kann es jedem empfehlen, mal wandern zu gehen auf Mallorca, super geil, wirklich richtig schön. So ein schönes Grundlagentraining, relativ easy und du hast richtig tolle Aussicht, hat echt richtig Bock gemacht. Und die Tour sagt halt, ey, unten am Canyon, ne, da hast du da ein paar Fotospots, 260 Leuten gefällt das hier auf Komoot. Dachte mir so, geil, das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Du merkst immer so, du kommst nicht so ganz gut vorwärts, weil relativ steil der Abstieg und irgendwann meinte ich, komm, wir machen es so, wir gehen nicht runter und wieder hoch, sondern wir gehen runter und fahren halt, wie gesagt, mit dem Bus dann wieder hoch. Ja. Aber lass mal einmal runter bis zum Canyon, dann haben wir diese geile Aussicht. Ich schon auch die Kamera mit dabei und schön Fotos gemacht und so, sah fantastisch aus. So, und dann irgendwann sind wir unten gewesen und dann war so ein ausgewaschenes Flussbett und dann sind wir los und dann war es ein bisschen, sagen wir mal, rough. Ja, da war mal hier ein Stein, wo man drüber klettern muss. Da war der Stein mal größer, der nächste Stein. Und es ging so leicht abschüssig Richtung Meer quasi zurück. Und in den letzten Tagen hat es ein bisschen mehr geregnet. So, und dann war das Flussbett auch mal, naja, da war mal so ein kleiner Fluss halt drin. So sah es halt im Sommer wahrscheinlich ein bisschen trockener und im Winter jetzt ein bisschen mehr Wasser auch in den Fluss. Und kam es dann nicht ganz an dem einfachen Part lang, sondern musste es außenrum gehen, über so einen Stein drüber. Und von dem Stein, meinte ich zu meiner Freundin so, ja komm, wenn wir den Stein drüber gehen, dann können wir auf den nächsten Stein drauf und da. Und irgendwann kommt so der Moment, wo ich sagte, ah, guck mal hier, da musst du ein bisschen anders greifen so, da musst du da ein bisschen seitlich drüber gehen. Und dann kommt der nächste Moment, wo du immer sagst, so, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, wo können wir lang? Ach, da links können wir auch lang, super. Und du bist irgendwann im Punkt, ich sag mal so, es wurde nicht wirklich einfacher.
Ja.
Es wurde eher schwieriger. Und ist es anstatt, dass es okay, nach dem Stein, den du gerade überwunden hast, wird das nach irgendwann einfacher, wo kam nur der nächste Stein. Und ich sag mal so, der nächste Abhang war auf einmal noch höher. Das waren mal schnell.
Und der Rückweg scheint auch nicht mehr ganz so leicht.
Naja, an dem Punkt, wo du halt dann mal dich auch so 1,5 Meter auch runterfallen lässt auf den nächsten Stein, wirst du irgendwann erkennen, dass der Rückweg jetzt auch schwierig umsetzbar ist, ohne Kletterausrüstung.
Du reitest dich immer weiter in die Scheiße rein.
Ich sag mal so, das Gehirn funktioniert in dem Moment dann so, anstatt einfach zu denken, Junge, das war jetzt gerade hellrot, mittlerweile sind wir mittelrot, da vorne ist dunkelrot, dreh mal verdammt nochmal um, denkst du jedes Mal, wenn wir den Stein schaffen.
Wächst mit seinen Aufgaben.
Du denkst ja jedes Mal, wenn wir den Stein schaffen, dann wird es da vorne bestimmt leichter, weil das habe ich mir ja verdient. Anstatt einfach zu denken, Junge, das ist ja allerhöchste Alarmsignal, hau hier ab. Naja, wir sind nicht abgehauen, wir sind halt nächsten Stein nochmal weiter und irgendwann kam auch so eine Spalte, wo du merktest, okay, es ist so eng, wir müssen da seitlich durch und da ist ein bisschen Wasser, aber hier kannst du lang, weil da sehe ich ja, dass hier lang ist, weil da ist ein Kletterhaken im Stein eingeschraubt. Und wir hatten aber keine Kletterausrüstung dabei und dann sind wir trotzdem da halt weiter und dann merkst du halt, okay, es wird echt ein bisschen hart und langsam wird es auch, es war 15 Uhr, wir merkten halt, wir kamen kaum vorwärts, wir hatten noch 3 Kilometer bis zum Meer und wir haben 3 Kilometer geschafft in 4 Stunden. So langsam wird es auch irgendwann ein bisschen dunkel. Meine Freundin meinte, wir müssen ein bisschen Gas geben. Das wird sonst doof hier gleich. Und das war weiter. Und irgendwann kam so ein Punkt, Lennart, da habe ich auch schnell gedacht so, oh, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen ernst hier, was passiert ist. Weil da waren wir von dem einen Stein. Du konntest zwar den nächsten Stein sehen, du hättest da runtergekonnt, aber der Stein danach war relativ hoch. Hoch genug, dass ich dachte, da kommen wir nicht mehr hoch.
Ja.
So.
Und die Bergrettung auf Mallorca, die ist nicht so gut wie in den Alpen wahrscheinlich.
Ich mach mal weiter. Dann meinte ich irgendwann meine Freundin so, ey Lukas, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen jetzt, das ist der Punkt, wo man auch mal den Rettungsnotruf anrufen muss. Und ich habe das in meinem Leben noch nicht gemacht, weil wir kamen nicht mehr zurück.
Holla!
Wir kamen nicht mehr zurück. Vor, keine Ahnung, ich wollte mich jetzt nicht komplett in die Scheiße reinbegeben. Ich dachte, alles klar, dann, ich so, komm, dann machen wir das. Handy raus. Angerufen, no chance. Kein Empfang dort. Du kannst dann mit einem Satellitentelefon kannst du den erreichen, du musst halt dann Nachrichten schreiben. Und dann musst du aber das Handy Richtung Satellitentelefon ausrichten. Und dann auf einmal war der ganze Prozess losgetreten. Meine Freundin meinte auch, ey, lass anrufen. Ich so, ey, soll man wirklich machen? Weißt du, was das bedeutet? Denkst du auch nicht mal nach, ne? Den Rettungsdienst anzurufen. Das kostet wahrscheinlich richtig Asche. Dann müssen da Leute kommen und so weiter. Die müssen dich aus dem Berg da rausholen, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber immer musst du halt eingestehen, du hast das halt nicht mehr unter Kontrolle. So, ich dann das Ding angerufen. Kommt da nichts. Paar Meter zurückgelaufen, immer noch kein Empfang. Ich habe da unten keinen Empfang gehabt, weil alles voll mit Canyon. Du bist in so einer Schlucht. Und dann habe ich irgendwann halt so einen Pfeil auf so einem Stein gesehen, der nach oben zeigte. So ein roter Pfeil, draufgemalt. Und da oben war noch ein weiterer Wanderweg anscheinend. Aber ich meinte so, ey, lass mal kurz gucken, ob wir vielleicht da hochkommen. Nicht, dass wir da rauskommen, aber da oben ist so eine Ebene. Ich glaube, da kriegen wir besseren Empfang. Vielleicht heißt das ja, wir sollten da hochgehen, einen Empfang zu bekommen. Ja. Bin da hochgeklettert, sie hinterher und dann halt da nochmal einen Stein hoch und da nochmal. Und dann da, ach nee, immer noch keinen Empfang. Noch eine Ebene höher, immer noch keinen Empfang. Noch eine Ebene höher. Und dann wollte ich noch eine weiter, merkte, okay, das ist richtig tricky hier gerade. Bleib mal kurz hier, weil meine Freundin war auch langsam ein bisschen grau. Wir haben auch nichts zu essen dabei gehabt. Hatten ja eine Wasserflasche dabei. Und du bist die ganze Zeit in so einem Modus. Ich bin die ganze Zeit relativ klar gewesen, weil ich immer dachte, ich habe immer noch einen nächsten Plan. Ich habe immer noch einen Schritt weiter. Ne, du denkst immer, ich habe das, ne, solange ich weiß, was ich tue, geht es noch. Ja, und ich dachte, da oben gehe ich hin, dann rufe ich da an, dann wird irgendjemand dann sagen, okay, das und das und das. Und dann sind wir da hochgeklettert, Lennart. Irgendwann stand ich da oben auf dieser Ebene. Und merkte, da ist dann nur noch Stein, nur noch Steinwand. Da kommst du ohne Kletterausrüstung nicht mehr weiter. Dreh mich um und raffe in dem Moment, dass wir mittlerweile in einem Canyon, 3 Kilometer vom Strand, 50 Meter über der Ebene, wo wir gerade herkamen, auf einem Felsvorsprung sind. Und wenn wir jetzt keinen Notrufempfang haben, bin ich ein bisschen schachmatt. Weil runter kommen wir jetzt nicht mehr, wenn ich... Ganz ehrlich, das war ganz schön steil, wo wir hochgegangen sind. Wir mit unseren Turnschuhen, so einer Kamera auf dem Rücken. Ich dann geschrieben, und ich kann dir mal irgendwann den Chatverlauf zeigen. Das ist echt witzig. Dann irgendwann, hallo, können Sie uns helfen? Ja, was haben Sie? Wir sind in einem Canyon. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wo sind Sie? Ja, circa Lobra, circa 3 Kilometer vom Eingang, 50 Meter in der Höhe. Was ist passiert? Ja, so und so. Haben Komoot. Sie GPS-Gerät dabei? Komoot. Haben Komoot. Sie GPS-Gerät dabei?
Danke,
nein. Haben Sie Kletterausrüstung dabei? Nein. Haben Sie Erfahrung im alpinen Klettersport? Nein. Sind Sie verletzt? Nein. Uns geht's soweit gut. Ich dann geschrieben, was passiert jetzt? Ja, wir werden ein Team rausschicken. Wir werden gucken, was wir machen können. So, ne? Und ey, in dem Moment auch direkt ein Helikopter gehört, aber das war nur Fata Morgana irgendwas, also das war wirklich einfach nur Wasser, glaube ich, dass ich gehört habe. Das war dann nach 10 Minuten wieder weg. 1,5 Stunden saßen wir da oben. Ich habe immer wieder Empfang gesucht, da mit denen geschrieben, es wurde langsam dunkel.
Kommst du gleich?
Ich habe irgendwie gefragt so.
Wann sind wir endlich da?
Irgendwann hat geschrieben, ich weiß, sie kommen, aber haben sie irgendeine Ahnung? Ich will nicht stressen, aber ist mal so grobe Idee. Sie so, wir wissen nicht, aber wir wissen, dass die Rettungskräfte unterwegs sind. So, okay, Lukas, bleib cool, die sind unterwegs. Und dann irgendwann saßen im Canyon so 2 Bergsteiger-Dudes, wirklich den Canyon runtergelaufen mit 2 hellen Jacken und riefen so, ey, und meine Freundin so, Hilfe, Hilfe, hier. Und dann guckte so hoch und du musst auch denken, so in dem Moment dachte er sich so, was machen die denn da oben? Also wirklich, was soll das? 50 Meter Luft, das macht es ja noch mal komplizierter.
Die blöden Allmanns.
Die Allmanns, ey. Wirklich, das, was du in den Zeitungen Letten liest.
Haben sie auch noch an.
Ey, die Kacke, die du in der Zeitung liest, wieder Leute aus dem Berg gerettet. Ja, ja, die sind so blöd. Ey, so schnell drin gewesen. Und dann kam der Mann, hat er signalisiert, jo, wir haben euch gesehen, kam da hochgeklettert. Relativ schnell war der da oben, muss ich sagen. Also so 20 Minuten, dann war der da. Und dann meint er so, ja, hier können wir nichts machen. Ihr müsst noch ein Stück höher, da wird es ein bisschen flacher. Und dann war schon irgendwann klar, ich dachte auch so, hey, die kommen dann. Und hast du jetzt im Kopf so, okay, wenn die kommen, dann retten die dich. Ja, wie retten die dich, Lennart? Wie sollen die dich retten? Die nehmen ja dich jetzt nicht mit auf Huckepack und los.
Nö, die geben dir Kletterausrüstung, dann kannst du den Scheiß selber machen wahrscheinlich, oder?
Ist dann eine Option oder die andere Option?
Du kannst den Helikopter zahlen.
Dann kommt der Helikopter. Und irgendwann kam der Punkt, dann sitzt du da am Berg und hörst dann so pop, 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 pop. Und dann kommt Lennart. Da war ruhig, aber dann kam...
Ihr habt euch echt vom Helikopter abholen lassen.
Da kam der Helikopter der Guardia Civil, der spanischen Polizei, den Canyon runtergeflogen, fliegt dich an, guckt dich an, der Helikopter guckt dich an und jemand mit über ganz, ganz lauten, das ist so übertrieben laut, ich hatte Adrenalin wie sonst was, dachte mir, scheiße, wegen uns kommt die spanische Polizei mit dem Helikopter und ruft der Typ da über das Mikrofon, stay there, we'll be back in 5 minutes, weil sie die Situation erstmal einschätzen wollten, wieder abgehauen und dann hieß es wirklich, Leute, wir holen euch mit dem Helikopter raus, anders geht's halt nicht. Und dann habe ich kurz überlegt, guckte so rechts, links und das war ganz schön eng, das war ganz schön schmal, guckte so nach oben und dachte mir, okay, die retten dich, die wissen, wie das geht, aber es gibt immer einen Punkt gleich, Lennart, da bleibt der Helikopter 25 Meter über deinem Kopf stehen und da kommt dann eine Schnur mit einem Dude, der wird dich 20 Meter, 50 Meter oberhalb des Canyons in einen Helikopter reinziehen, um dich aus dieser Kacke da rauszuholen. Da hatte ich Puls.
Also die Story besser als erwartet. Sehr gute Story.
Es ist überragend. Es ist das Krasseste, was ich in meinem Leben je erlebt habe.
Und das Video kommt dann am Freitag.
Ich hab die Kamera dabei gehabt. Ich habe kurz überlegt. Ich kann Fotos gerne in die Story hauen.
Hast du dir gedacht, dann setzen die dich instant irgendwo auf so einem Felsen wieder aus. Hast du Mallorca-Verbot jetzt eigentlich? Also musst du jetzt die Insel verlassen und dann darfst du nie wiederkommen?
Wir hätten es verdient. Es ist schon so, wir haben den Dude gefragt, meint so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft passiert denn das hier so? Ne, ob wir sind der einzige Idiot? Ja. Der meinte, ganz, Leute, das machen wir 300 Mal im Jahr. Also die sind wirklich 300 Mal im Jahr unterwegs und holen irgendwelche Leute aus irgendwelchen Situationen raus. Wir waren so überraschend schnell in sowas halt, ohne dass du halt registriert hast, Alter, was machen wir eigentlich? Du machst die ganze Zeit nur nächster Schritt und auf einmal bist du an diesem Punkt und du bist einfach schachmatt. Und dann kam der Typ aus dem Helikopter, schnall dir so ein Harness um und dann sagt es, alles da, ab geht's nach oben. Ich habe mir vor kurzem überlegt, ich werde die Augen aufhalten, weil sowas werde ich in meinem Leben nicht mehr erleben.
Hoffentlich.
Hoffentlich nicht. Und ich werde alles aufsaugen. Da ging das da hoch. Ich bin fast ohnmächtig geworden vor Adrenalin. Denn das war das Heftigste, was ich jemals gespürt habe. Wir haben uns dann noch wirklich 12 Mal gedreht dabei oben. Ich wollte mithelfen beim Einsteigen. Ich konnte keinen einzigen Muskel mehr bewegen, weil ich so paralysiert war vor Adrenalin. Wie er uns da 70 Meter über den Boden hochzieht, in den Helikopter rein, wegfliegt. Und ich dachte, was haben wir da für eine Scheiße gebaut? Und jetzt frage ich dich, da waren 4 Bergsteiger, ein Typ im Auto, 3 Helikopterflieger. Was kostet eine Rettungsaktion von der Guardia Civil in Spanien, wenn du dich aus dem Canyon holen lässt?
Hast du eine Rechnung da? Also hast du eine Zahl dann oder ist es 0 Euro?
Ich frage dich, was kostet es? Was glaubst du? Ich habe mir vorher eine Zahl ausgedacht, da haben sie Scheiß drauf, ich werde alles bezahlen, Hauptsache wir kommen hier lebend raus.
Keine Ahnung. 250 Euro am Ende.
Das wäre relativ wenig, hätte mich 2000 gedacht. Es sind aber wirklich, no joke, keinen einzigen Cent. Oh. Ja. Parken in Palma ist teurer.
Das ist die völlig falsche Take-Home-Message, Lukas.
Ja.
An alle Leute, die sich denken, mal einen kostenlosen Helikopterflug, alles klar, der hat gesagt, diese eine Schlucht da neben Sakalova, die ist perfekt dafür. Da kann der Heli rein, man kann sich verlaufen.
Ja. Ja, also Preis-Leistung war es die geilste Experience für so einen Sonntagnachmittag, die man machen konnte. Er sagte auch, es sollte eigentlich was kosten, wenn du die Fahrlässigkeit da hast, logisch. Ja. Aber es ist auch irgendwie gut zu wissen, wenn du halt in so einer Notsituation bist, du solltest nicht anrufen, weil du denkst, es kostet Kohle. So, es ist einfach so, wie es ist. Dann haben wir uns dann nochmal zum Auto gefahren, bis zu unserem Auto.
Mega.
Und konnten mit dem Auto.
Da kann dir auch ein Schweizer einfach echt einpacken mit seinem Business.
Ey, wirklich, unglaublich. Die Jungs waren klasse und ich kann's, also er sagte so, ganz kurz mal zum Abrunden, da bin ich auch durch mit der Story schon. Er meinte, ist die geilste Tour Mallorcas im Sommer, nicht im Winter. Im Winter regnet es zu viel, gerade an dem Tag, wo es noch geregnet hat und die Tage davor, da wo du hergehen sollst, ist halt der Fluss. So normalerweise ist
Frage noch, hast du vielleicht mal den Kundenservice von Komoot geschrieben? Ganz ehrlich, vielleicht oder kann man kommentieren in der App? War nicht so geil. 3 von 5 Sterne.
Ich sag mal so, Leute, wenn ihr wandern geht, lest mal wirklich genau durch, was die Beiträge da stehen. Manche sagen, im Winter nicht zu empfehlen und dann auch vor allem nicht ohne Guide. Aber das siehst du halt so bei einem Highlight und dann der zweite Kommentar. Also es ist irgendwie nicht so richtig ersichtlich, dass es da steht, wenn du im Winter da reingehst, musst du im Helikopter raus oder du stirbst.
Ja, genau. Wäre eine wichtige Anmerkung.
Puh. Irgendwie schon.
Ja, krasse Story, Lukas, muss ich sagen. War jetzt tatsächlich irgendwie... Waren die 15 Minuten wert?
Ja, voll. Also Side-Story. Was ich daraus gelernt habe, ich bleibe in einer Krisensituation bleibe ich anscheinend relativ lange ruhig, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dann kriege ich auf einmal ein bisschen Panik.
Ja.
Und ruf einfach den Rettungsdienst, wenn du nicht mehr Sache sicher bist, weil, ey, das ist immer besser. Der Typ sagte auch, gut, dass ihr angerufen habt. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ihr seht ja noch top aus, sagt er. Besser, als wenn ihr verletzt seid. Und vor 2 Wochen waren 12 Leute im Canyon. 2 haben es wirklich nicht geschafft, weil es auf einmal angefangen hat zu regnen. Und dann füllt der Canyon sich. Und dann hast du richtig Probleme. Ja. Und er sagte, du wärst auch nie unten angekommen. Da gibt es einen kleinen See. Im Sommer geht das, da musst du ein bisschen durchschwimmen. Im Winter kommst du nicht durch.
Krass. Ja, ich würde trotzdem, glaube ich, Komoot schreiben, dass man das vielleicht kennzeichnen sollte. Das meine ich jetzt ernst. Ja. Dann bleiben wir dabei, dass wir uns auf Mallorca eher auf dem Fahrrad fortbewegen. Vielleicht nicht mehr wandern.
Ja.
Gehen.
Ja.
Wollen wir mal jetzt den Switch zu unserem Thema
heute ein bisschen
Überlänge. Wie ist das da mit dem Fußball und dem Leistungssportsystem und Training?
Ich habe schon wieder gerade ein bisschen Puls von der Story, ich muss jetzt mal wieder klarkommen. Aber ja, genau.
Glaube ich dir.
Aufhänger, Ja, Aufhänger zur Thematik. Genau, Aufhänger zur Thematik war, es hatte ich wirklich jemanden, Athlet gefragt im Trainingslager, ey, ganz ehrlich, Lukas, wieso machen die Profiteams das eigentlich nicht so wie bei den Fußballern? Wieso sind alle Fahrer eigentlich quer verteilt und du holst nicht die Fahrer an einen Standort und trainierst gemeinsam mit denen? Ja, und dann meinte ich so erstmal, zur ersten Sache war so, ja, wegen Logistik und so, die, ne, da musst du ja erstmal alle an einen Standort bringen und dann bist du ja auch das ganze Jahr immer ständig unterwegs, ja, nicht so, als hättest du irgendwie ein Heimspiel und mal ein Auswärtsspiel, sondern du bist immer unterwegs. Aber man muss ja auch sagen, wenn man drüber nachdenkt, mit der Frequenz und Häufigkeit der besten Fahrer in so einem Team, was sie an Trainingslagern haben, ist es ja schon teilweise so, dass die ja so ein bisschen wie ein Nachwuchsleistungszentrum oder ein Leistungszentrum irgendwo an einem Ort haben und halt gemeinsames Training machen. Und dass es dann auch viel mehr Vorteile mit sich bringt, als nur ein Remote-Coaching über Datenanalyse.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du jetzt über Logistik sprichst, ja klar, du musst die Leute da hinholen. Sagen wir, du hast dann 30 Familien, die du an den Ort hinholst. Und dann hast du aber nicht dieses, okay, ich bin mal für ein Auswärtsspiel weg, wie du sagst, sondern dann fährt der halt irgendwie Baskenland, Dauphiné, Tour und vorher noch Höhentrainingslager. Und dann denken die sich auch wieder, jo, warum sind wir eigentlich da hingezogen? Jetzt kann man es aber auch umdrehen, wenn du halt irgendwo einen Ort hast, wo du immer gemeinsam trainierst, baust du da auch einmal die Infrastruktur auf und dann fährst du halt auch nicht 40 Räder und 30 Leute und alles durch die Gegend. Dann bist du da wieder, also es ist grundsätzlich erstmal mega interessant zu wissen, ja, der Radsport funktioniert komplett anders. Ich glaube auch, was total schwierig ist, wie wählst du deinen Standort so als Team?
Ja.
Weil Fußball spielen kannst du eigentlich überall. Gut, wenn du jetzt irgendwie Manchester United bist, dann bist du in England, es regnet, oder Manchester City, da freut sich auch nicht unbedingt jeder hin. Da freut sich eher jemand, wenn er für Barcelona spielen kann. Aber dann würden wahrscheinlich auch viele Teams irgendwie nach Spanien gehen, oder? Also dann ist Girona-Platz aus allen Nähten.
Ja, genau. Du würdest wahrscheinlich Spanien, Frankreich, Südfrankreich, Italien, vielleicht irgendwie sowas in die Richtung machen. Oder aber so richtig stumpf Belgien, Holland, so, um halt auch da eine Erreichbarkeit in jede Richtung zu haben. Aber herrliches Leben ist es ja wahrscheinlich dann auch nicht, ne?
Nee, dann fährst du auch wieder in die Trainingslager.
Es ist auch die Frage, genau, wie die Infrastruktur drumherum sein kann. Hast du sowas wie Windkanalanbindung? Hast du Bahn als Radrennbahnmöglichkeit? Hast du einen, genau, nicht nur großen Servicekurs, sondern auch die Trainingsmöglichkeiten? Nehmen wir mal, ob man es jetzt gut heißt oder ob das wirklich so gut funktioniert, wie man es halt spricht, aber wir haben halt in Kalpe ein Höhenhotel, also Höhenzimmer. Ja. Kannst ja dann auch von so einem Standort auch etablieren. Das heißt, die Leute kommen halt hier hin und dann pennen die im Höhenzimmer.
Ja, das ist krass. Ich glaube, es ist ein total spannender Ansatz und vielleicht kann man das irgendwie mal hinkriegen. Vielleicht gucken wir erstmal darauf, wissen wir eigentlich, wie das entstanden ist? So mit, ich glaube, das ist im Radsport, das haben wir immer schon so gemacht, ne?
Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, die Tatsache, dass du, Training, vor allem halt, wenn du, weiß nicht, einfach nur locker fahren sollst, das meiste Training einfach auch zu Hause einfach machen kannst, 4-5 Stunden, musst du nicht, da muss keiner drauf gucken, theoretisch.
Ja.
Da muss erstmal keiner beobachten. Damals, ne, hast du dann irgendwie, oder nehmen wir mal so einen Roberto Urani, der immer mit Support gefahren ist, weil in Kolumbien auch nicht ganz einfach, wenn du alleine unterwegs bist, hat immer noch einen, der begleitet mit draufschaut, oder so ein Coach mit draufschaut. Aber irgendwie braucht es ja für unsere Leistungsentwicklung primär erstmal kein Team. Du musst keinen Ball jemandem zuspielen, du musst keinen Partner per se haben, um dein Training zu machen. Hat den Vorteil, wissen wir auch, wir sind relativ schnell auf unseren Rädern und können losfahren oder Swift oder sonst was. Stell dir vor, du bist dann halt Fußballer, Tennisspieler, sonst was, brauchst erstmal eine Halle, da brauchst du erstmal einen Mitspieler. Das ist auf einmal so 3-4.
Hab mich mega genervt beim Fußballspielen früher. Ja. Wenn ich trainieren wollte, war das halt einfach auch damals so, ja, jetzt nehme ich mir einen Ball und jetzt, also wenn du dann irgendwie einen Scheißbolzplatz hast, ohne Netz oder sowas oder ohne so Gitter dahinter, dann denkst du, jetzt kann ich auch nichts machen.
Ja, genau. Was willst du da machen? Willst du gegen die Wand pölen? Ja, cool. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist relativ schnell auserzählt, die Story.
Hilft wahrscheinlich auch, aber das ist nicht so leicht. Du kannst nicht einfach alles trainieren, so wie im Radsport.
Genau. Und das hat auch die gewissen, auch da wieder Pluspunkt für unseren Sport im Sinne von, wir können halt schnell agieren und wir können autonom agieren. Deswegen können wir auch sehr gut Athleten ja coachen über unser Remote-Coaching. Du kannst ja schlecht ein Fußballteam Remote-Coachen. Wie willst du das machen? Das geht ja nicht. Also du musst ja Lokalität irgendwie definieren. Und das ist erstmal schön, dass es so geht. Aber gleichzeitig, Lennart, sage ich dir, jetzt mit 14 Tagen Erfahrung von dem Trainingslager, in der Vergangenheit, was du an Potenzialen auf einmal entdecken kannst, bei Leuten, wo du vorher noch einen Powerfile gesehen hast, ein paar Daten, die du schon seit 2 Jahren kennst, siehst die auf erstmal beim Fahrradfahren, siehst die, wie die reagieren. Ich meine nicht die Sitzposition, sondern erstmal allgemein Verhalten auf dem Rad. Das schaltet nochmal neue Möglichkeiten frei, was du auf einmal Potenzial erkennst. Das
ist richtig krass, oder?
Das öffnet die Augen.
Allein, wenn wir darüber sprechen, wenn wir mal zusammen fahren und ich sage, okay, wenn du aus dem Sattel gehst, kommt mir das ein bisschen spanisch vor. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, mir steigt das Laktat in die Ohren. Und das,
ich bin halt, es bedarf extrem viel Reflexion, dass du das halt erkennst. Ich weiß halt von mir, dass ich sehr staccato-artigen Push-Tritt habe, also Push runter, verharren. Das ist immer eine maximale Kontraktion, das ist halt auch nicht so effizient. Beispiel, was ich auch mitbringen kann, wir haben uns ein paar Kurven angeschaut. Ich habe einen Kurvenworkshop gemacht und mal Abfahrtstechnik angeschaut. Wir hatten einen Athleten dabei, der erstmal, zwei Athleten, wo viel Potenzial war. Der eine hatte eine ganz andere falsche Fahrtechnik. Der hatte, der ist mit horizontaler Pedalstellung in die Kurve reingefahren. Der wusste hat gar nicht drüber nachgedacht und ist dann einfach im Scheitelpunkt hat angefangen zu treten, weil er gemerkt hat, er kommt mit dem nächsten Fahrer nicht hinterher. Das war, ey, Willi Lennart, der Mann kennt entweder seine Kurbellänge und einfach verdammt viel Glück gehabt. Der hat die Pedale von unten, muss weggeschrabbelt sein. Das passiert dem viermal, ohne dass er es halt merkt. Da ist man neu erklärt, wie man auch Druck aufbaut in der Kurve. Und ein anderer Athlet, auch mit Kurvenlinie und auch sehr unruhig, fährt die Poenza-Abfahrt, von Klosterjuck nach Poenza runter. Die letzten Abschnitte, wo es wirklich bergab geht. Ich hatte ungefähr, ich kann es mal ganz kurz sagen, weil ich fand die Daten so erstaunlich. Ich bin da runtergefahren, 3 Minuten 34, der Kollege 4 Minuten 4. Also haben wir jetzt gute 30 Sekunden schneller, auf 4 Minuten. Mhm. Jetzt ist gerade nicht so viel Zeit. Ich fahre runter, 89 Watt Normalize, 77 Watt Average. Peak Power, 375 Watt einmal und ich würde sagen zwei, dreimal über 300 Watt. Der andere Kollege fährt runter, 210 Watt Average, Normalize Power 230 Watt, 15 Antritte oberhalb von 700 Watt.
Ja, krass.
Also deine Bremsscheiben haben geglüht. Und wenn du sowas erstmal siehst, ne, fährst hinter ihm her und ich bin halt manchmal hinterher gefahren, habe mit der Kamera gefilmt, mit Mouthmount gefilmt und konnten danach schön sehen, ey, schau mal, geh mal mit dem Oberkörper so runter, die Kurvenlinie du machst, das passt noch nicht so ganz. Du machst es irgendwie gefährlicher und langsamer. Ja. So, und dann kannst du ganz andere Potenziale irgendwie erkennen, wenn du mit Leuten mal 1:1 Coaching im Feld anwendest.
Ja, total. Also das jetzt mal, wir können ja vielleicht erstmal durch die Sachen durchgehen, die du erkennst und die du nur fahrtechnisch änderst. Danach kommen wir vielleicht zu den Sachen wie, wenn du in einem Team fährst, Team Spirit, Abläufe und dann halt auch irgendwie Psychologie, die du, an der du arbeiten könntest, wenn du als Team sagst, du hast einen Standort. Was habt ihr noch gemacht in dem Trainingslager, wo du, also habt ihr das, was wir vorher vielleicht mal auch als Idee hatten, so ein bisschen gucken, wie nimmt jemand Geschwindigkeit mit, Momentum, wie der Geschwindigkeitshaushalt, habt ihr das auch mal testen können?
Voll. Also wir haben es nicht testen können, aber ich habe viel Videomaterial, was wir halt haben, weil testen ist halt schwierig. Du müsst halt extrem genaue GPS-Sensoren haben mit den Datenaufnahmen und das mit Leistung korrelieren und dann mal zu gucken, was wirklich passiert. Aber ich habe zum Beispiel einen Tag, wir hatten einen Kurvenworkshop, am ersten Tag war Theorie. Wir haben uns Abfahrtstechnik angeschaut, überlegt, was ist eigentlich Counter-Steering, was ist Tailbraking, was können wir daraus lernen, was können wir von Pogacar zum Beispiel lernen oder Pitcock. Ja. Am nächsten Tag geht es in das Industriegebiet von Alcudia, hat einen Viereck-Rechtskurs, kein Auto in 3 Stunden. So, erst müssen wir auf dem Parkplatz Technikübungen gemacht, mal Flasche vom Boden aufheben, Bremsübungen, ganzen Kram halt. Und dann um die Kurve geschossen und dann mal geguckt, Linienwahl. Ich habe hab die Drohne nach oben gestellt und von oben gefilmt und geguckt, guck mal, was du für eine Linie fährst. Ne? Also das war eher in, ausholen außen, in bleiben, in. So, das war irgendwie nicht außen in außen. Und daran siehst du schon sehr viel, wie manchmal die Leute durch die Kurvenlinie schon die Geschwindigkeit verlieren müssen, sonst kommen sie nicht mehr um die Kurve.
Ja.
Und dann daraus resultierend, wollen sie ja schnell fahren, hacken wieder mit 800 Watt da los. Ey, Lennart, ich bin hinter jedem hergefahren, 16 Leute, ungefähr 2 bis 3 Runden, ich war nachher so grau, ich meinte irgendwann, auch auf der GoPro hört man das auch so, fahr doch mal schneller oder besser um die Kurve, dann können wir uns die Antritte hier sparen.
Ja, es ist das, was ich jedes Rennen, immer wenn ich an der falschen Pose hänge, denke ich mir so, bitte komm schneller rum und hör auf, mir auf der Geraden so krass weh zu tun.
Das sind so Potenziale, die halt nicht gerade physiologisch sind, sondern einfach auch renntechnisch, taktisch, wo du halt viel rausholen kannst, wo du immer sagst, freie, kostenlose Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit aufbauen, riesiges Thema, auch in so einem welligen Gelände. Manche Athleten, die einfach auch sehr unrhythmisch fahren, die versuchen halt diese typische Geschwindigkeit halten, indem sie halt einfach mehr Watt treten. Da kommt ein Hügel, fahre ich halt 500 Watt kurz drüber. Nee, mach mal nicht, das geht anders. Und was uns aufgefallen ist, physiologisch, ich meine, das Haus nicht zu umfangreich, aber wir haben an 2 Trainingstagen Athleten teilweise 2 bis 3 Mal Laktat gemessen in so einem Intervalltrainingstag. Mhm. Fahr Sweet Spot. Kommen die mit 3,8 Millimol oder 4 Millimol an? Dann fahr weniger Intensität, messen wir nochmal. Kommst du mit 3 Millimol? Cool. Wir haben an einem einzelnen Trainingstag mit 4 Coaches 60, 70, 80 Laktatproben durchgekloppt und haben mal wirklich reihenweise oben in die Laktatbucht aufgebaut und da ging ein Streifen nach dem anderen durch. Dann habe ich gesagt, du mehr, du weniger und das war richtig geil zu sehen.
Krass. Ja, das ist geil. Und, dann triffst du halt Safety Zone und du kannst halt die Qualität des Trainings, da nimmt halt auch jeder was mit. Also auch nochmal diesen Feldtest zu haben, okay, wo bin ich denn jetzt im Vergleich zu einem Stufentest Indoor oder sowas.
Ja.
Wenn ich draußen viel Intervalltraining mache, das ist ja das, worauf es ankommt. Und da dann nochmal die Felddaten zu haben, ist halt mega gut.
Eine interessante Aufgabe fand ich noch ganz cool, da habe ich gemeint, ey, wir hatten noch einen Sweetspot-Tag, da haben wir aber ohne Laktat gemacht, oder Intermittent Sweetspot mit ein paar Intervallen noch dazwischen. Dann mache ich zu den anderen Coaches, halt, stopp, Storno, wir fahren jetzt nicht schon wieder einen Poenza-Anstieg und machen es so standardisiert und einfach wie möglich, sondern wir fahren mal Richtung Arta, ist auch noch relativ einfach, du wirst nicht zu schnell, manchmal gibt es flache Passagen oder leicht bergab. So, und jetzt lass sie mal ihre Zone fahren, um mal zu gucken, was dann passiert, oder oben auf der flachen mal in so einem blendigen Terrain. Dann hast du die koordinative Aufgabe, Sweetspot, bist du eh in der Lage, relativ kontrolliert zu fahren. Das ist kein All-Out-Training, du hast Kapazitäten für was anderes. Das heißt, mit weiteren Aufgabe, fahr mal so schnell, wie es geht, Sweetspot. Mach dich mal dabei klein, guck mal, wie die Strecke aussieht. Guck, dass der nächste Anstieg, wo du reinfährst, nicht mit 350 Watt, sondern wieder auf deine Ziel 270 Watt zu gehen, um mal die maximale Geschwindigkeit rauszuholen, nicht immer das An und Aus. Und das fand ich halt sehr, sehr wertvoll, interessant zu sehen, wie Leute halt damit umgehen, mit der Aufgabe, dass Terrain und die Strecke zu integrieren in ihre Trainingseinheit.
Komm unter 4 Millimol Laktat an, aber fahr so schnell, wie es geht.
Genau, zum Beispiel. Das ist auch eine coole Herausforderung. Genau, das war der war als Mechaniker da, aber der musste jetzt auch Triathlet, relativ gut, und der musste halt 280 Watt Sweetspot fahren. Da meine ich so, ey, 40 Minuten. Da meine ich so, nimm dir doch mal eine flache Strecke irgendwo raus, da hast du mal eine Kurve, wo es halt nicht passt, ist doch egal, dann fährst du danach wieder normal weiter. Mach doch nicht immer wieder nur Anstieg hoch, runter. Such dir die Strecke aus, die wellig ist, wo du Platz hast, und nimm Geschwindigkeit mit und schau, wie du halt daraus maximale Geschwindigkeit generierst.
Ja, das ist halt am Ende Watt treten, das ist eine. Aus dem Watt Geschwindigkeit machen, nur die nicht wiederhergeben, ist halt eine ganz andere Geschichte.
Nicht wiederhergeben ist gut.
Ja, also ich find's auch witzig, mittlerweile fahre ich vor allem im Gravel, weil es da so ein bisschen unrhythmischer oft ist, halt voll oft so ein bisschen wie auf Swift, wenn ich dann, bei Sahara Gravel gab es so voll viele so Hügel.
Ja, ja.
Und dann habe ich halt immer versucht, die Geschwindigkeit schon aufzubauen in dem Dip vor dem Hügel und dann mehr drüber zu rollen. Also es ist echt total spannend, wie man das, wo man das lernen kann und wo man es überall anwenden kann, vor allem auch.
Voll. Vor allem ist halt, wenn du, sag mal so, wenn du Zweierreihe manchmal auch ein bisschen, kennst auf der Insel, wenn man ein bisschen zügiger fährt und hast neben dir jemanden, der das nicht macht, das nervt aber auch, ne? Und dann kannst du auch mal sagen, das ist kein Half-Wheeling. Das war bei einem Kollegen, das war kein Half-Wheeling mehr, der war 30 Meter weg.
Ja, ich will halt nur nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Spitzen haben, sondern ich möchte halt einfach versuchen, möglichst sauer irgendwie die Grundlage zu fahren.
Nee, das und daran kannst du halt ganz gut machen.
Das ist auf jeden Fall was man halt wirklich nur vor Ort erkennt. Und finde ich dann auch einen riesen Mehrwert. Also da ging es ja auch bei uns in dem Trainingslager eher darum, diese ganzen anderen Sachen mitzugeben, Kurventechnik, vielleicht wie kreiselt man, wie sprintet man, all diese Sachen, diese Workshops, dass wir da jetzt sagen, das Trainingsvolumen ist deutlich höher, die Qualität sollte einmal höher sein und dann gleichzeitig dieses Ganze drumherum, diese Soft Skills, von denen wir hier in dem Podcast immer wieder reden, die wurden halt da mal als Workshop weitergegeben. Ich denke, das Feedback war auch ganz gut an der Stelle.
Ja, voll. Und also das war durchweg positiv. Die Leute haben sich gefreut. Dann natürlich, Fahrradfahren gemeinsam macht halt mehr Spaß. Auf der Insel kannst du es super machen. Ja. So, wenn die Bedingungen halt stimmen und dann fährst du eine gemeinsame Gruppe, hast verschiedene.
Besser als Wandern, ne?
Ja, besser als Wandern. Wir hatten das extra kategorisch in Leistungslevel einkategorisiert. Wir hatten 4 Leistungslevel, damit auch alle relativ homogen unterwegs sind. Haben dann die Trainingsinhalte nochmal ein bisschen auf Radmarathon oder Quid spezifisch angepasst. Gesagt, okay, mach du nochmal dies ein bisschen da. Mach da deine Intervalle mit ein paar Sprints dazwischen. Kommst aber dann wieder. Und danach gab es immer in den Ruhetagen. Wir hatten 2 Ruhetage und dann gab es die große Analyse. 1,5 Stunden ab in den Meetingraum. Coach setzt sich mit seinen Athleten hin und dann wurde mal geschaut. Zeit in Zone. Haha, schau mal, was du gemacht hast hier und schau mal, wie sauber die Intervalle da waren. Und was ist das für ein Fast-Start-Hit-Intervall, wenn du halt all-out reingehst und einfach nur die Leistung droppst? Darum geht's nicht. So, und dann kannst du halt mal viel, viel besser drauf reagieren und halt direkt auch schauen beim nächsten Trainingsinhalt, hat das besser gemacht. Das endet dann nicht nur bei, wir haben einmal auf deine Daten geschaut. Das war irgendwie ganz cool.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt weggehen von dem rein physiologischen und das mal wieder auf ein Team übertragen im Profiradsport, glaube ich halt auch, so Abläufe, Leadouts, Team-Time-Trial und sowas, das ist halt auch was, was brutal gut funktioniert, wenn du mal vor Ort bist. Ja. Ich meine, für die Gruppe, die wir jetzt da hatten, ist es nicht relevant, weil das kein Team ist. Aber ich glaube, deswegen gibt es auch so Trends hin zu mehr Trainingslagern. Man kann da auch noch mal extrem viel Leistung rausholen. Einfach, man kennt sich so gut. Ich habe jetzt ein Video zum Cape Epic gesehen. Da fährt man immer ein Zweierteam. Und das, was die Jungs da alle sagen in dem Video davor, ja, ich kenne meinen Teamkollegen so gut, ich kenne die komplette Körpersprache, ich kann ohne zu kommunizieren wissen, wann will der, dass ich pushe, wann will der, dass ich nicht pushe. Ja. Ich glaube, das kennen meine Teamkollegen auch ganz gut, die müssen mich nur einmal kurz angucken. Ja. Gut, vielleicht habe ich auch ein schlechtes Pokerface, aber die wissen dann schon von der Körpersprache, wann geht es dem gut, fahren wir heute für den im Crit, und das finde ich halt auch, das ist über Jahre gewachsen. Ich glaube, wenn du ein Team hast, wo du irgendwie, wo es um Performance geht, muss man halt weg von diesem reinen physiologischen, und jeder trainiert für sich zu Hause, und es ist extrem wichtig, dass man viel Zeit auch miteinander verbringt.
Wenn du dein Team aufbauen möchtest, definitiv. Also da gehe ich voll mit. Und ich war damals um meine U17 und 19 Zeit, hatte ich zwei Kollegen, Zwillinge, auch im Sport bei uns im Sauerland, da gab es halt nicht so viele. Ey, wir sind so viel gefahren, wir sind so viel Berge zusammengefahren. Ich wusste auch immer, wann ich den einen hatte und wann nicht. So, der ist von vorne gefahren, ich konnte an seinem Tritt, in seiner Körpersprache, wusste ich, ich komme nicht mehr vorbei, oder ja, ich kann ihn nochmal brechen.
Jetzt gleich.
Genau, jetzt gleich, here we go. So, jetzt stell dir mal Pogacar vor, letztes Jahr, als Nils von vorne gefahren ist, und da dachte er sich so, warte mal, wann kommt denn der Nils, der irgendwann Probleme bekommt? Ja. Was ist mit dem los?
Der ist so, das ist aber ein anderer Tag heute bei dem.
Ja, Wahnsinn. Und das beste Beispiel war ja auch nochmal Isola 2000. Pogacar wusste ja schon vorher, oder alles, UAE kannte das Skript ja schon von Isola 2000. Ja, weil die so oft da hochgefahren sind im Trainingslager.
Die kennen die ja, ist alles in- und auswendig. Neben dem dem Teamwork, was man da auch schulen kann. Ich meine, da könnten wir jetzt komplett ins Detail gehen, aber glaube ich, dass noch andere Faktoren auch, wenn man sich das mal anschaut, so Psychologie, also wenn du einen Ort hast, wo du als Team immer wieder, wo du halt wohnst und wo du immer wieder die gleiche Infrastruktur hast, dann kannst du natürlich auch den Fahrer oder die Fahrerin psychologisch ganz anders abholen. Wenn du mal schaust, also ich meine, Team Sky hat damit angefangen, damals einen Sportpsychologen zu haben in dem ganzen Teamkonstrukt. Und das haben die halt auch alle Fußballteams, und ich glaube, das ist halt auch was, wo du halt sehen kannst, wann struggelt jemand, wie geht er damit vielleicht auch um, wenn er Intervalle nicht schafft. Das sind ja so kleine Details schon.
Ja, genau.
Willst du was dazu sagen?
Das wollte ich auch gerade, ich wollte ein bisschen was sagen, weil ich es im Trainingslager gut beobachten konnte. Du hast dann Athleten, die wollen ja, das ist ja schön, dass die wollen, die sind motiviert, so, ich will das aber schaffen. Und auf einmal guckst du das an und denkst halt, ja, aber du kämpfst dir gerade vielleicht ein bisschen an der falschen Front. So, mach doch jetzt ruhiger, es ist doch immer noch Trainingslager, es ist nicht der Wettkampf, geht es nicht darum. Lass uns wirklich gucken, und es hilft ja, wenn von jemand von außen mal sagt, wirklich ganz banal, ne? Das haben wir damals im Sportstream auch schon gelernt. Setz die Hand auf die Schulter und sagst, alles gut, mach einfach ruhig. So, das reicht schon aus, und auf einmal bist du viel weniger gestresst im Sinne von, ich will aber für mich selber und für den Coach vielleicht, dass ich das abarbeite, was er von mir verlangt. Und manchmal ist es echt hilfreich, wenn einfach von jemand von außen sagt, hör mal, ich sehe, wie du aussiehst, so, deine Augen hängen bis sonst wohin. Du hast gut trainiert, heute ist es nicht mehr der Tag, wir machen jetzt einfach nochmal weiter, am nächsten Tag geht es dann deutlich besser.
Genau, so, es reicht heute und übertreib es nicht. Oder wie die Leute, die dann irgendwie sagen, die ist 4 Minuten, weil habe ich nicht durchgekriegt, dafür bin ich dann noch 3x6 Minuten, 30 gefahren.
Ja.
Und du hast die Leute so ein bisschen besser im Griff. Was auch gut ist natürlich, wenn du vor Ort bist, in so einem Trainingslager jetzt wieder bei uns, dann hast du halt einen komplett Nutrition-Plan. Oder im Profikonstrukt, du kommst kommt einer nach Hause und du hast vielleicht einen Nutritionist da und einen Koch, und du kannst halt die Leute richtig gut darauf einstellen, was greift derjenige jetzt nochmal tendenziell in die Chipstüte normalerweise rein oder.
Ja. Ihr habt da einen ganz, ganz interessanten plakativen Vergleich. Und zwar bei uns im Trainingslager war es ja auch so, wir haben komplette Nutrition gestellt, weil wir sicherstellen wollen, dass jeder sich optimal verpflegt. Da gibt es keine Ausrede, dass jemand krachen geht. Optimale Verpflegung, da ist nicht so, oh, ich habe ein Gel zu wenig. Nein, du hast den Plan, was da steht. Der morgens haben wir die sogenannte Kohlendrahttankstelle aufgebaut. Dort war immer, das war interessant, die anderen Coaches haben gesagt, hört mal auf hier mit eurem Warm-up-Skippen und Stretching und dies und das. Wir machen das jetzt jeden Morgen. Nicht immer optional, sondern wir machen das. 9.30 Uhr war immer Treffen im Meetingraum. Danach gibt es erstmal Stretching und ein bisschen Vorbesprechung, weil du musstest da hinkommen, weil du wusstest die Besprechung des Tages sonst nicht. Und okay, danach konntest du an den Tischen, an der Kohlenhydrat-Tankstelle, den entsprechenden Carbs-Plan, den Basti aufgestellt hatte, unser Coach, abarbeiten. Da stand dann halt, ne, mach die erste Flasche Power Carb, die zweite Flasche so, die dritte Flasche packen wir in den Bus und wenn der Bus irgendwo da steht, kannst du noch eine schnappen, dazu noch drei Gels, das. Und da das alles verfügbar war, haben es auch alle mal gescheit gemacht. Und die letzten zwei Tage haben wir durch Wetter bedingt einfach gesagt, ey Leute, das ist nicht das Wetter zum Fahren draußen in der großen Gruppe. So, das können nur absolut Erfahrene, das war Sturm wirklich. Wer fahren möchte und wirklich sagt, ich mach's auf eigene Verantwortung, darf es machen. Aber wir supporten das nicht als Gruppe. Ihr kriegt aber natürlich Kohlenhydrate, wenn ihr wollt. Dann haben die sich was eingesteckt, aber wir hatten keinen Kohlenhydratplan. Da sind die eine Tour gefahren, da ein bisschen gegen den Wind gefahren. Auf einmal kam der eine wieder. Ey, Alter, ich bin so todesgrau. Ich habe zum ersten Mal, bin ich mich komplett leer gefahren. Sagt er, wie heftig war. Ich habe einfach irgendwie ein bisschen was in die Flasche gemacht. Ja. Der schmeckt auch nicht wirklich nach Power Carb, also die Flasche. Also war wahrscheinlich deutlich zu wenig. Und zum ersten Mal, dass ich komplett am vorletzten Tag wirklich komplett einmal frittiert und leer gefahren, weil er nicht drauf geachtet hat, wie viel er zuführen sollte.
Ja, das passiert halt schnell, ne? Also das passiert selbst mir, wenn ich nicht wirklich drauf achte. Also ich halt sage, was brauche ich jetzt hier für diese 4-Stunden-Fahrt? Zwei Gels, ein Riegel und ein bisschen Slow Carb. Und dann denke ich so währenddessen so, Moment mal. Vor allem in letzter Zeit, wenn ich immer mehr so ein bisschen so Standgas fahre mit anderen. Da passiert das halt irgendwie mal schnell, dass du dann denkst, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet.
Genau, so soll sich eigentlich auch gar nicht anfühlen. Ich hatte schon mal angerissen, glaube ich, im Vorhinein, irgendwann hatte ich mal es fallen lassen. Basti hat sich ja hingesetzt, der war verantwortlich dafür, hat mal runtergeschrieben für jeden einzelnen Trainingstag, was man als Carbs bräuchte, damit wir eine Bestellliste fertig machen könnten. Da hat er mir eine Zahl genannt, ich so, Basti, ist das denn ernst? Er so, ja, ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Lennart, wir hatten 1000 Gels, wir hatten, ich weiß nicht, die waren 1000 Gels waren weg, 1000 Gels waren weg, wir hatten, ich glaube, 180 Kilo Carbs und es war bis auf ein paar Power Carb und Fast Carb Tüten, war alles blanko, das war alles weg und ich fand es auch super hilfreich. Ich habe morgens wir hatten so eine WhatsApp-Kanalgruppe, morgens reingeschaut, da stand der Nutrition Plan, wenn ich da mitgefahren bin, dann so, alles klar. Ja, und dann jeder immer morgens das Handy raus, alles klar, ab zum Plan, ich mache mir zwei Flaschen fertig. Jeden Abend haben wir auch nochmal da gesessen, neu diskutiert für den nächsten Tag, welche Runde machen wir und Basti jedes Mal, okay Leute, ihr müssen aber, ne, wenn wir die Menge erreichen wollen, ist das dein Ernst so viel? Also ja, rechne doch mal nach. Und du kommst halt dann auf 60 bis 80, 90 Gramm pro Stunde, je nachdem, was halt anstand, nur wenn du diese Aufnahmen machst.
Ja, ist interessant, vielleicht auch mal im Nachhinein nochmal so ein bisschen Feedback zu haben von den Athletinnen und Athleten, die da waren. Also sagen, wie hat sich das angefühlt diesmal nach dem Trainingslager und wie haben sich sonst die Woche nach dem Trainingslager gefühlt? Das ist bei mir ja auch, wir haben es schon x-mal gesagt, dieses Leerfahren, da war man drei Tage todesgrau und dann hat man dieses, ich könnte unendlich Standgas fahren, weil ich habe das erste Mal wieder Sprit an Bord. Das Gefühl vermisse ich so ein bisschen, muss ich sagen, diese erste Fahrt mit wieder vollen Speichern. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, was man sich da alles kaputt gemacht hat. Also ja, super interessant, was man, wie viele Aspekte man irgendwie alles abdecken kann und kontrollieren kann. Und das führt dann insgesamt natürlich zu einer echt viel höheren Performance langfristig.
Ja, voll. Das macht es ist auch gar nicht so, dass es dann irgendwie keinen Spaß machen würde oder zu strikt wäre und Trainingsinhalte wie Hausaufgaben sind. Keineswegs, ist so ein bisschen mal in die Wege leiten. Ey, wenn da einer, wir hatten einen dabei, wenn er das gerade hört, wird er sich angesprochen fühlen. Ey, der muss sagen, ich habe darauf gewartet, dass er irgendwann krachen geht. Der hat einfach eine extrem hohe Leistungsfähigkeit absolut mitgebracht. Und der ist einfach ständig super hohe Wattwerte gefahren. Und wir haben gesagt, ey, mach ruhig, ne, spreng die Gruppe bitte nicht, mach ruhig. Aber dann ist das den Soyer schnell hochgefahren. Also, ey, mach ruhig, ich sag, den Putsch auch schnell hochgefahren. Der ist aber irgendwann nicht hops gegangen. Der ist abends um 10 noch ins Fitnessstudio. Ich weiß nicht, was mit seinem Körper ist. Der hat das alles weggesteckt. Sinnvoll war es nicht, haben wir ihm gesagt, wusste er auch. Wird sich vielleicht angesprochen fühlen. Aber danach haben wir auch ins Ziel gesetzt, schau doch mal, was wir mittlerweile sehen. Mittlerweile vielleicht auch sowas wie Cardiac Drift, Zeit in Zone, hat auch nicht gepasst. So, du hast zwar geschafft, aber ist das jetzt der effektivste Ansatz gewesen? Hat Bock gemacht, ja. Aber kann es vielleicht auch Bock machen, wenn du es einmal machst und nicht jeden Tag? Ja. So und solche Sachen.
Ja, und vielleicht auch am Ende in der zweiten Woche oder sowas, wie schnell geht der Puls noch hoch? Geht der überhaupt noch in die richtigen? Mhm. Oder fährst du dich einfach an anderer Stelle unnötig müde und kannst dann vielleicht gar nicht mehr so umsetzen, wie du es möchtest. Aber ihr hättet dem auch einfach die Carbs wegnehmen können. Dann hätte sich das Thema auch relativ schnell erledigt.
Ja.
Den Carb-Versorgungsplan anpassen, ein Gel und Wasser für die nächste Ausfahrt.
Nur bei dir, spezielles Training. Ja, also ich, ja, wir wollen auch keinen gegen die Wand fahren lassen. Er wusste es ja auch. Er war auch, ja. Er war nicht so, dass er sagte, dass er es jedes Mal nicht verstanden hätte. Er wusste so, ja, ich weiß, war zu schnell. Ja, soll ich nicht machen.
Ist der erste Schritt.
Ja, genau. Aber wie gesagt, so, also wir haben auch mit ihm gesprochen und es wird wahrscheinlich auch also dazu führen, dass er jetzt auch vielleicht ins Coaching bei uns rein möchte, weil er Bock drauf hat, intensiv auch betreut zu werden, dass wir einfach mal chronisch drauf schauen. Und da wieder, wir haben jetzt 2 Wochen kennengelernt, nee, bei ihm waren es glaube ich 10 Tage, kennengelernt und dann einfach gesehen, wie fährst du, was machst du, was bist du für ein Typ? Ich weiß jetzt, wie der zu Hause seine Intervalle fahren wird, weil ich ihn jetzt als Typ kennengelernt habe und jetzt kannst du ganz anders da interagieren.
Das ist total hilfreich, echt. Du hast einen neuen Athleten und du kennst halt so tiefe Einblicke, ist eigentlich echt geil.
Ja, ja. Ich werde noch, ich habe jetzt ein Video zum gesamten Trainingslager, dass man einfach so ein bisschen da mal schaut, was wir eigentlich gemacht haben und ich möchte noch ein Video machen zum Cornering-Workshop, den wir gemacht haben, mit so ein bisschen Pre- und Post-Analysen und was wir da Inhalte gemacht haben. Da würde mich freuen, wenn die Leute auch kommentieren, was sie dazu meinen und ob sie sich da selber irgendwo wiederfinden, manchen Dingen. Auch da, ne, es geht nicht darum, dass wir runterfahren wie Pitcock oder so oder dass wir flexen, wie schnell wir um die Kurve knattern können, sondern einfach da eine gewisse Sicherheit und besseres Gefühl, Feedback von einem Athleten, das war das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Er sagte, ey, ganz ehrlich, also der war innerhalb des Crit-Kurses wurde er irgendwann so viel schneller. Das war richtig gut. Und er meinte danach, hey, ganz ehrlich, zum ersten Mal das Gefühl, dass ich Serpentin auch so ein bisschen weiß, was ich da tue. Ja. Also, ne, so ein bisschen dieses, ich fahre mal rein und dann so, wie passt das alles nicht? Ich weiß aber nicht, wieso.
Ja, das ist geil. Das ist ein schönes Feedback. Ja. Ihr könnt hier kann man nicht, doch, man kann hier mittlerweile kommentieren bei Spotify.
Stimmt.
Aber haut doch unter das Video vielleicht nochmal, ob ihr euch den Workshop so vorstellen könntet. Wir wollen das im Sommer gerne mal anbieten. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Jetzt hier neue Umgebung, cooles neues Gelände, auf dem wir unsere Offices haben. Da werden wir definitiv mal Workshops anbieten können. Und wenn ihr Bock habt, sowas mal zu machen, wenn der Bedarf ist, kommentiert es gerne drunter unter das Video, wenn ihr es anguckt.
Eigentlich cooler Abschluss der Folge heute mit Coaching vor Ort oder Coaching mit dem Athleten oder die Athleten an einem Ort zu bringen. Wenn wir dann wirklich Richtung Sommer da mal Workshops aufbauen können, wenn die Leute da Bock drauf haben, ich glaube, oder mal gemeinsame Ausfahrten im Bergischen machen, ich glaube, da können wir echt einiges gemeinsam erarbeiten, was man sonst so von strikten Trainingsplänen nicht unbedingt so generieren kann. Gute Guideline, aber die Interaktion mit dem Coach, Rückfragen stellen zu können, ich glaube, es hat vielen Athleten viel gebracht und es war auch super toll, mal zu sehen, welche Fragen auch so aufkommen und welche Hürden und Hindernisse auch bei einem Trainingsplan irgendwie auf die Athleten zukommen, das mal zu sehen, das mal zu begleiten und mit Tipps voranzugehen dann.
Cool. Wort zum Sonntag?
Ja.
Schicht im Schacht?
Ich Schicht im Schacht und ich bin einfach froh, dass ich lebe.
Ja, ich auch. Ey. Hätte ja die letzte Podcast-Folge sein können, letztes Mal.
Ja, wirklich. Und ich hab zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, warte mal, das Risiko, dass man hier stirbt, ist zum ersten Mal nicht null. Also es ist hart ausgedrückt, aber es war zum ersten Mal nicht null. Und das hat mir danach zu denken gegeben. Der Tag danach, ich sagte Lennart, ich war verkatert, wirklich verkatert depressiv, weil ich zu viel Emotionen tags vorher hatte. Ja, ich war am nächsten Tag emotionslos. Es ist nichts in dir drin.
Ja, krass.
Ganz kurz, ich erzähle die Story nicht weiter, aber Plot-Twist, tags darauf hatten wir eine Meereshöhlentour gebucht, die wir nicht mehr stornieren konnten. Und das Erste, was passierte, ist ein Abseilen von einer Klippe 20 Meter ins Wasser, um dann unter Wasser in eine Meereshöhle zu gehen. Ich dachte, ich werde nicht mehr, aber ich habe dann eine Therapie gemacht dadurch.
Alter. Gut. Stunde 14. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, da machen wir dann mal Mailand San Remo, ne? Und dann wünsche ich allen eine erfolgreiche Trainingswoche und passt auf euch auf, ne?
Macht das bitte.
Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.